Glauben im Tal der Tränen. Dabei wollen wir aus der Josef-Geschichte lernen, von der wir so den Schluss gehört haben. Das sind ja 13 Kapitel, wir können die nicht im Detail natürlich anschauen, aber so phasenweise, wir werden das in einem Lehrgespräch miteinander auch entwickeln. Ich möchte noch sagen, ich bin in einer Gruppe unterwegs, wo wir immer wieder auf Gott hören, wo wir unsere Lebensthemen, unsere Baustellen, was immer uns beschäftigt, vor Gott bringen, auf ihn hören. Und so habe ich diese Freunde gebeten, mit mir zu hören, was Gott heute in dieser Predigt sagen will. Daraus ist das entstanden. Und ich versuche einfach, dem gehorsam zu sein, was wir gehört haben. Das heißt jetzt nicht, dass ich dem jetzt allem von mir jetzt heute Morgen göttliche Autorität verleihe, sondern ich bitte dich, das zu prüfen und selber mit deinem Gott zu besprechen, was er dir heute sagen will. Glauben im Tal der Tränen. Das Tal der Tränen, das war ja auch in der Josef-Geschichte natürlich aktuell. Das werden wir noch genauer anschauen. Ich weiß nicht, was so deine Laune genau ist heute. Jetzt mal ehrlich. Wie geht es zu deiner inneren Laune, deiner Lebenslaune, in deiner Situation? Und aus welcher Wahrnehmung, aus welcher Sicht heraus hast du diese Laune? Das ist ja entscheidend. Eben in diesem höheren Gebet kam Psalm 14. Es gibt keinen, der Gutes tut. Törichte Spötter reden sich ein. Es gibt keinen Gott. Sie richten Unheil an. Ihr ganzes Verhalten ist abscheulich. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Der Herr schaut vom Himmel herab und auf die Menschen. Er möchte sehen, ob es einen unter ihnen gibt, der verständig ist. Einen, der nach Gott fragt. Doch alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Sie sind durch und durch verdorben. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Haben denn alle, die Unrecht tun, keine Einsicht mehr? Sie fressen mein Volk auf, so als wäre es ein Stück Brot. Und zum Herrn rufen sie überhaupt nicht. Doch der Tag wird kommen, an dem sie vor Schrecken gepackt werden, denn Gott ist mit denen, die nach seinem Willen leben. Ihr wollt die Pläne der Armen vereiteln, doch der Herr selbst ist seine Zuflucht. Käme doch endlich vom Berg Zion die Rettung für ganz Israel. Wenn der Herr das Geschick seines Volkes zum Guten wendet, dann wird ganz Israel in Jubel ausbrechen. Überall im Land wird Freude herrschen. Zum Glück gibt es noch diesen Schluss in diesem Psalm, oder? Der Anfang ist doch sehr erschütternd. Es gibt keinen, der gut ist. Keinen. Und wenn wir im Tal der Tränen sind, in einer Krise, in einer Leitsituation, hat es sehr oft damit zu tun, dass wir von Menschen enttäuscht sind. Im Stich gelassen, vergessen, übersehen, übergangen, nicht ernst genommen, nicht angenommen, was auch immer. du kommst vielleicht auch schon zu dieser Diagnose. Gibt es denn irgendjemand da draußen, dem ich vertrauen kann? Oder haben sich eigentlich alle gegen mich verschworen? Oder vielleicht richten sich diese Gedanken auch gegen dich selbst. Bringe ich eigentlich nichts auf die Reihe? Ich bin doch so ein Schwächling, ich bin so ein Versager. Ich bin so ein Pechvogel. Ich hasse mich. Ich möchte gar nicht mehr leben. Das sind Sätze, die ich oft höre in meiner Coaching-Praxis. Wenn es dann ehrlich wird, wenn es dann echt wird, viel Selbsthass, viel Selbstverurteilung, viel Selbstzweifel und oft viel Lebensmüdigkeit. Es macht keinen Sinn mehr. Und weißt du was? Es kommt dann genau diese Diagnose auch, wie im Psalm 14. Es gibt keinen Gott. Und das ist genau die Strategie Satans. Ja, Gott lässt es zu, dass wir enttäuscht werden, dass wir verlassen werden, dass wir hintergangen werden, betrogen werden. Weil er eine Sicht hat mit uns, weil er uns etwas lehren will, weil er uns verändern will, weil wir in seiner Schule sind, weil er will, dass wir unabhängig werden von Menschen. Und in diesen Schmerz hinein, es sind oft schmerzvolle Lektionen, kommt Satan mit seinen Lügen, es gibt keinen Gott. Und wenn es ihn gibt, ist er nicht vertrauenswürdig, ist er nicht allmächtig, ist er sicher kein liebender Gott. Ja, auch ich wurde in meinem Leben schon zu diesem Spötter, wie es hier heißt, gegenüber Menschen, gegenüber mir selber, gegenüber Gott. Da kommt Wut auf. Viel Wut, entweder richtet sie sich nach außen und richtet Schaden an, oder sie richtet sich nach innen und richtet großen Schaden an. Bist du eher ein Mensch, der die Wut rauslässt? Und was sind dann die Scherbenhaufen? Oder bist du eher ein Mensch, der die Wut in sich hineinfrisst? Und das richtet genauso viel Scherbenhaufen an. Und dahinter stecken nichts als Lügen von Satan, weil wir uns von Gott schlussendlich enttäuscht fühlen, verlassen, nicht ernst genommen. Und wir haben aus dieser Geschichte gehört von Josef, als seine Brüder immer noch, obwohl er ihnen schon vor Jahren vergeben hat, die erste Begegnung mit seinen Brüdern ist schon Jahre her, inzwischen sind alle nach Ägypten zu ihm gekommen, der Vater und alle Brüder, die ganzen Familien, alles Vieh, alles Hab und Gut. Und jetzt ist der Vater gestorben und die Brüder haben immer noch ein schlechtes Gewissen, immer noch Angst aufgrund ihrer Schuld. Wir können oft unser schlechtes Gewissen über Jahrzehnte mittragen und Vergebung nicht annehmen, nicht gelten lassen. Dann kommen sie in dieser Angst. Josef, jetzt ist unser Vater tot. Bitte, 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 bring uns jetzt nicht um. Kannst du uns vergeben? Und dann heißt es, Josef musste weinen. Und dann kommt dieser Schlüsselsatz: Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen. Ja, das stimmt. Ihr habt mich verletzt. Zutiefst. Ihr gedacht, das Böse mit mir zu machen. Das stimmt. Aber Gott gedachte, es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich um Leben zu erhalten, ein ganzes großes Volk. Wow, was für eine Sicht auf über viele Jahre ein verkorktes Leben, oft verbracht im Gefängnis. Und von Josef, fast 13 Jahre lang, als Sklave und im Gefängnis. Diese Sicht, ja, es gab Menschen, die haben sich Böses ausgedacht über mir, aber ich sehe, was Gott sich ausgedacht hat über mein Leben. Wenn diese Sicht in unser Leben kommt, nicht im Verstand, das nützt uns nichts. In unserem Geist, in unsere Gottesbeziehung hinein. Eine tiefe Gewissheit in uns hineinkommt. Wow. Plötzlich eine neue Sicht auf mein Leben. Eine göttliche Sicht auf mein Leben. Gott hat etwas Wunderbares gemacht, dass jetzt ein ganzes Volk gerettet werden kann vor dem Hungertod. Das wünsche ich dir, diese Sicht auf dein Leben. Kannst du dir vorstellen, dass Gott gerade dabei ist, etwas Geniales zu tun, etwas Gutes? Vielleicht ist gut eben nicht, was du aus deiner sehr eingeschränkten Sicht als gut bezeichnest. Es ist ein göttliches Gut. Und das göttliche Gut ist viel größer, viel langfristiger, viel umfassender als jedes menschlich empfundene Gut. Aber Gott gedachte, es gut zu machen. Übrigens, dieses Wort gedachte, das hier für die Brüder und für Gott verwendet wird, ist von der hebräischen Bedeutung her, heißt etwas weben, Fäden ziehen, aus Stoff, Fäden, Garn, Wolle, etwas Schönes kreieren oder halt etwas Schlechtes kreieren. Das könnte man so übersetzen, ja, meine Brüder, ihr wollt hier etwas aus eigener Kraft kreieren, weil ihr eifersüchtig war. Aber wisst ihr was? Gott war schon lange daran, etwas ganz anderes zu kreieren, etwas Schönes, etwas göttlich Schönes, etwas mit Ewigkeitswert, etwas, das jeglichen Verstand übersteigt. Nochmals die Frage, kannst du dir vorstellen, jetzt ist Gott daran, etwas Geniales, schöne Fäden zu spinnen, ein wunderbares Bild zu kreieren mit dir und deinem Leben oder mit euch und eurer Gemeinde, Biwakirche Limmata. Kannst du dir vorstellen, dass Gott dabei ist, etwas Geniales zu kreieren, Fäden zu ziehen, die über deinen Verstand gehen, die die Gemeindeleitung nicht sehen kann, aus dem Verstand. Niemand von der Gemeinde kann es aus dem Verstand erkennen, aber Gott will es euch offenbaren. Es ist diese Sicht, die wir erhalten können, wenn wir uns danach ausstrecken. Jesus, wir sehen auf dich. Deine Liebe will uns verändern. Jesus, wir hören auf dich. Du hast Worte des ewigen Lebens. Jesus, wir warten auf dich. Alle Menschen werden dich sehen. Kannst du dir vorstellen, dass Gott gerade auch auf unserer verrückt gewordenen Welt gerade dabei ist, etwas genial Schönes zu kreieren, sodass am Schluss alle ihn sehen werden. Alle. Sich alle in der sichtbaren und unsichtbaren Welt vor ihm beugen und bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Also wir wollen etwas die Josef-Geschichte zusammen anschauen. Ich habe hier den Flipchart wieder mal mitgenommen, aktiviert. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass einige oder alle von euch mindestens ausschnittweise die Josef-Geschichte kennen. Was hat Josef so erlebt? Frisch drauf los. Liebling vom Vater, ist das schön? Wer findet, dass es nicht schön ist, Liebling vom Vater zu sein? Ja. Ja. Man muss nicht aufstrecken, einfach sprechen. Du findest auch, das ist nicht schön. Warum? Es gibt ja, und ich denke, Josef wollte das gar nicht. Es war ein Missbrauch von Josef. Er hat zwar profitiert, schöne Kleider und Sonderbehandlung, aber eigentlich war es ein Missbrauch von Josef und seinem Vater, weil er schon immer Rahel, die Mutter Josefs, lieber hatte als Lea. Und dann noch hatte er noch Kinder von den Sklavinnen der beiden. Und über Josef wollte er das weiterleben. Das hatte mit Josef gar nichts zu tun. Er hatte nur Missbrauch. Das ist nichts Schönes. Also, ihr habt schon gesagt, das löst was aus bei den anderen? Eifersucht, Ablehnung. Dann machen sie was mit ihm? Ich habe gesagt, verraten und verkaufen. Sie wollten ihn töten. Also es war ein Mobbing, oder? Mordgedanken. Hass. Abgrundtiefer Hass. Also dann wurde er versklavt. Und kam in das Hause Potiphars. Was hat er da so erlebt? Ging es ihm da gut? Warum? Er war auch treu, aber der Segen Gottes war mit ihm, oder? Und dann? Und hat man ihm geglaubt? Das ist nicht lesbar. Hä? Hat man ihm geglaubt? Diese Verführung. Sondern? Ja, von den zwei anderen, was war da genau los? Er hatte, was waren das für zwei Kumpane? Er hat ihn getötet. Wurde vergessen, oder? Kann man noch etwas sagen? Also er war noch Sklave, oder? Auch wieder Segen Gottes, oder? Das ist super zu sehen, wie in allem Leid Gottes Segen im Leben von Josef immer wieder sichtbar wird. In den unmöglichsten Situationen. Segen Gottes, was erlebt Josef auch im Tal der Tränen, in dieser ganzen Tragödie. Er kann die Träume deuten, das heißt, was erlebt er? Er hört Gott. Wie kann ein Mensch, der als Lieblingskind missbraucht wurde, der so viel Eifersucht erlebt hat, so viel Ablehnung, Verrat, Verkauf, Mobbing, Mordgedanken, Hass, Verführung, Verleumdung, Gefängnis, vergessen werden, versklavt werden? Wie kann ein Mensch dann kommen und sagen, Gott hat etwas Wunderbares kreiert? Wie geht das? Er hat die Gottesbeziehung. Intakt. Aber auch schon das, oder wie geht das? Wie kann man das erleben und parallel das erleben? Wie geht das? Aber diese Liste ist noch nicht fertig. War eigentlich Josef selber auch etwas schuld? Hat er da auch etwas mitgeholfen? Die Träume waren ja von Gott, oder? Die waren richtig, aber ja, es war so ein unweiser Umgang, oder? Oder das zu kommen, Gott hat mir gesagt, sorry, aber so etwas Triumphierendes. Unweiser Umgang. mit Gottes Reden. Und hat er noch etwas dazu beigetragen? Wir können das im 1. Mose 37 nachlesen. Weiß das jemand? Nicht nur er wurde verraten, sondern er hat seine Brüder angeschwärzt und verraten beim Vater. Er war ein Tatterli. Wie kommt das an? Es geht immer darum, wenn wir eine Sicht haben auf unser Leben, oft steht das im Vordergrund. Jeder von uns hat vielleicht hoffentlich nicht all das erlebt, aber jeder von uns hat hier phasenweise Dinge auch erlebt. Einverstanden? Dann ist immer gut auch zu fragen, was habe ich selbst dazu beigetragen. Wir sind nie nur Opfer, wir sind immer auch Täter. Aber dann gibt es noch etwas verborgenere Dinge. Was war eigentlich so die Geschichte von Josefs Vater, von Jakob, damals, mit seiner Geschichte mit Esau und dem Segen? Was hat er da gemacht? Betrogen, beschissen. Also er ist schon in eine Kultur hineingeboren worden, Josef, von Betrug. Das kannst du verfolgen. Auch Jakob wurde dann wieder von seinem Schwiegervater betrogen. Mit der Frau und mit den Schafen und den Ziegen und hin und her. So in diesen Kapiteln, 1. Mose 37 bis 50, gibt es auch immer wieder zwischendurch mal ein Zwischenkapitel von sexuellem Betrug in allen Konstellationen. Also es gibt einen Fluch von Betrug. Und damals mit Esau, was wollte Josef unbedingt? Weshalb hat er betrogen? Das Erstgeborenenrecht und den Segen. Segen aus eigener Kraft erzwingen wollen. Oder das rächt sich über Generationen, wunderbar sichtbar in dieser Josef-Geschichte. Die Forschung weiß heute, dass erlebte Traumata sich in den Körperzellen der folgenden Generationen abbilden. Die Bibel spricht schon lange davon. Segen erzwingen. Über Betrug. Das hat sich multipliziert in die nächsten Generationen. Und das ist auch wichtig, wenn wir das erleben, in welcher Form auch immer, mal zu fragen, was habe ich selber dazu beigetragen? Aber was ist eigentlich früher schon passiert? Was ist die Kultur meiner Familie seit Generationen? In einer Ehe denkt man oft nicht daran, dass sich in der Ehe auch spiegelt die Kultur der Vorfahren. Betrug der Vorfahren, Gottlosigkeit der Vorfahren, erzwungener, möchte gern erzwungener Segen der Vorfahren, Glück und Segen erwirken durch irgendetwas Gottloses. Das ist eine biblische Sicht, die im Humanismus nicht verstanden werden kann. Da gibt es nur mich und meine Selbstverantwortung und dann bin ich halt selber schuld und fertig. Nein, jede meiner Handlungen, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Handlungen haben Auswirkungen auf meine Kinder und Kindeskinder bis ins dritte und vierte Glied. Es können auch sehr religiöse, aber trotzdem gottlose Muster sein. Die sind doppelt schlimm. Wenn das Christsein, in dem du aufgewachsen bist, in deinem Elternhaus und bei deinen Großeltern nicht glaubwürdig war, eine Fassade war, eine Farce, weil das reale Verhalten und Reden am Tisch und im Alltag Lichtjahre den schönen Worten am Sonntag und den biblischen Geschichten entfernt war, dann ist das etwas, das sich eingebrannt hat in deine Körperzellen, wo du zum Spötter wirst in deine Körperzellen. Es gibt keinen Gott, wo sich Wut angestaut hat. Wir werden später nochmals auf diese Liste zurückkommen. Wir schauen oft im Tal der Tränen, wir haben zwar eine Gottesbeziehung, Fragezeichen, weiß nicht, wie lebendig das sie dann eben noch ist, vielleicht sind wir nicht gänzlich Spötter, vielleicht gibt es da noch irgendwo ein Rinnsal von Gottesbeziehung, aber es ist nicht der Fluss, das Meer, das es sein könnte. Weil wir oft mit unserer menschlich eingeschränkten Sicht darauf schauen und sich Lügen von Satan eingeschlichen haben. Gott ist nicht mächtig, Gott ist nicht lieb. Er ist nur lieb zu den anderen, bei mir nicht. Wunder erleben nur andere, ich nicht. Ich bin selber schuld und ich komme da nie mehr raus, wie die Brüder von Josef. Nach Jahren, immer noch voller Panik, es kommt der Tag, wo er sich rächt. Das sind Lügen Satans. Zu dieser menschlichen Sicht haben zwei Psychologen, Josef Luft und Harry Ingham, vor 50, 60 Jahren das sogenannte Johari-Fenster, Namensgebung aus ihren Vornamen, entwickelt, Johari-Fenster, du siehst hier auf der linken, vier Quadranten auf der linken Seite, was dir bekannt ist und was dir unbekannt ist. Und es gibt aber auch das, was den anderen bekannt ist und den anderen unbekannt ist. Und am einfachsten ist es da im öffentlichen Bereich, das ist dir bekannt und das sehen auch die anderen. Dann gibt es aber so einen privaten, geheimen Bereich von dir. So der orangene Quadrant. Den siehst nur du und du willst gar nicht, dass die anderen das sehen. Das behältst du für dich, das verbirgst du vor den anderen. Dann gibt es aber auch den grünen, den blinden Fleck. Das sehen nur die anderen, aber du nicht. Glaubst du, dass es das gibt? Das ist manchmal noch schwierig zu akzeptieren. Oder meine Frau sieht etwas, das ich nicht sehe und sie sagt es mir. Gott sei Dank sagt sie es mir, weil ich kann es ja nicht sehen. Aber den Moment, wo sie es mir sagt, ist nicht so prickelnd. Oder wenn die Arbeitskollegen mir das sagen, oder der Chef, oder die Gemeindeglieder, oder im Hauskreis, oder wo auch immer. Es kommt der Moment, wo ich mit meinem blinden Fleck im Leben konfrontiert werde. Und das heißt, wenn ich eben meine Tränentalliste anschaue, mit meinem blinden Fleck komme ich eben nicht weiter. Dann gibt es aber noch diesen blauen, vierten, das Feld, das unbekannte Feld, Rätsel, Fragezeichen. Das Wissen, das sehen weder meine Kollegen, noch mein Ehepartner, noch ich, noch irgendjemand auf der menschlichen Ebene. Wir spüren aber, es gibt da eine große Unbekannte. Und wer sieht das? Gott sieht das. Also, damit wir weiterkommen in der Analyse unseres Lebens, unseres Zustandes, was auch immer, mit blindem Fleck und unbekanntem Bereich, ist was wichtig? Jesus, wir sehen auf dich. Vertrauen kommt dann. Wächst. Vertrauen darf wachsen darin. Amen dazu. Wir brauchen eine göttliche Sicht, weil er sieht wirklich meinen blinden Fleck und er sieht wirklich, was sonst auf menschlicher Ebene niemand mir sagen kann. Mich halt dann vertrösten mit Bibelsprüchen und frommen Sprüchen und irgendwelchen biblischen Wahrheiten, aber es hilft mir nicht, weil ich anstehe. Deshalb, diese Grafik ist zu ergänzen. Wir machen einen scheinbaren Umweg über Gott. Wir fragen Gott, was ist deine Sicht? Was ist wirklich die Wahrheit über meinem Leben? Jesus sagt, wie wir beten sollen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. In der menschlichen Sicht bewegen wir uns nur auf Erden. Und beobachte mal deine Gebete. Oft sind unsere Gebete Erdengebete. Wir beten nur auf Erden, was wir auf Erden sehen. In unserem Verstand, in unseren Gefühlen, in unserem Verhalten, bei uns, bei anderen, verbunden mit blindem Fleck und unbekannten Feldern, daraus beten wir, was Gott machen soll. Wie kleinkariert sind wir? Ich habe jahrelang, jahrzehntelang so gebetet. Aus meinem kleinkarierten Verstand, aus meiner kleinkarierten Sicht, wo ich das Gefühl hatte, das ist die Wahrheit. Das ist so. Gott, siehst du das denn nicht, dass das die Wahrheit ist? Warum machst du es dann nicht? Ist doch logisch, Vater. Und du bekommst in diesem Gebetsmodus irgendwann keine Lust mehr zu beten. Weil du gegen eine Wand betest, weil du aus menschlicher Sicht betest. Also wir sollen beten wie im Himmel, wie es im Himmel aussieht, wie es vor Gott aussieht, was er für eine Sicht hat. So sollen wir auf Erden beten. Das ist das, wie wir es im Gebetshaus Amden, in den Seminaren, die ich da gebe, üben und erleben. Menschen bekommen mit einer Situation. Und sofort hat jeder diesen Reflex, ja, das ist doch klar und so und bei mir ist es so und du musst jetzt nur und das wollen wir dann gar nicht hören. Unser Verstand, unsere Gefühle müssen dann schweigen, unser ganzes biblisches und menschliches Wissen muss dann schweigen und wir hören auf Gott. Wir gehen diesen roten Umweg. Weißt du was? Dieser Umweg ist eine Abkürzung. Weil was Menschen dann erleben, wie Gott in ihr Leben hineinspricht, wie plötzlich alle Ebenen zum Vorschein kommen, was nur Gott sehen kann, oft hier, so die Generationenerbe, die wir mittragen, ist oft im Johari-Fenster der große unbekannte Bereich, der aber sehr viel Kraft hat in unserem Leben. Und es hilft nicht, wenn wir da grübeln und suchen, sondern wir sollen Gott fragen. Und ich erlebe regelmäßig Menschen, die in Tränen ausbrechen, weil sie sich von Gott gesehen fühlen, weil Gott es ihnen offenbart und sie plötzlich ihr Leben verstehen können, ihre Beziehung, ihre Knörze, aber auch erkennen, wo sie halt auch selber mitgeholfen haben, dass es so war, wo sie selber schuldig wurden an Gott und an Menschen und an sich selbst. Und oft fließen Tränen zuerst der Buße, des Schmerzes, aber dann der Freude, weil sie erlöst werden daraus. Wie kommen wir zu dieser Sicht Josefs? Ihr habt böse Fäden gezogen, aber Gott hat über allem, über alles Verstehen gute Fäden gezogen, etwas Wunderbares vorbereitet, das jetzt offenbar ist, wo wir jetzt sehen können. Wie genial ist das? Es geht um Gottes Sicht und ich habe jetzt diese Aufteilung hier in Worte gefasst. Wir haben Verletzungen, Wunden, wo Menschen uns vielleicht maßlos enttäuscht haben, missbraucht, über uns hinweggegangen sind, uns abgelenkt haben, uns gehasst haben. Ja, das stimmt. Oft die Ängsten. Oft passiert es auch im Leib Christi. Ich hatte letztens ein Gebet für mich, wo wir Gott gefragt haben, warum bin ich so sensibel? Warum spüre ich so viel bei den Menschen, auch negative Motive und was jetzt nicht stimmt? Und ich merke, es wurde mir zur Belastung. Warum bin ich so sensibel? Es gab aber auch eine Zeit, da war ich mega stolz auf meine Sensibilität. Also dann hat Gott schon mal etwas Zeit gebraucht, mir zu sagen, nein, das ist vielleicht gar nicht so gut. Und ich musste feststellen, nein, ich bin oft wütig über die Informationen, die mir meine Sensibilität hier transportiert. Das haben wir Gott gefragt. Wo habe ich selber mitgeholfen? Was sind meine Verletzungen? Und was ist eigentlich im Verborgenen los? Und das, Gott hat gezeigt, ich kann dir nicht alles aufzählen, ich fühlte mich oft im Leib Christi, von christlichen Leitern missbraucht. Benutzt. Fühlte mich aber auch zu Hause schon benutzt. In der Pastorenfamilie, in der ich aufgewachsen bin. Da hat sich auch die eine und die andere Spötterwahrheit in mir gebildet. Gott gibt es nicht. Das ist lächerlich. Das ist nicht glaubwürdig. Und Gott hat viel aufgedeckt, aber ich habe vor allem auch selbst viel dazu beigetragen, weil meine Sensibilität hat sich als Schutz entpuppt, als Radar, möglichst die Menschen gut zu durchschauen, um nicht wieder über den Tisch gezogen, missbraucht oder irgendeiner Art und Weise benutzt zu werden. Und dann sind meine Tränen geflossen und ich konnte am Kreuz meine Wunden, meine eigene Schuld, was sich als Fluch entpuppt hat, viel Religiosität, viel Segen erwirken aus eigener Kraft, Betrug, gab es genauso. Ich konnte es am Kreuz loswerden. Und dann hat mich die Person, die mich begleitet hat, gefragt, Reini, deine Sensibilität, die hat dir auch viel Erfolg gebracht im Leben. Die hat dir auch viel Bewunderung gebracht. Ja, viel von Frauen. Ich war so ein Frauenversteher. Schon in dem Kindergarten und in der Schule, sie kamen immer zu mir, die Mädchen. Es hat mir viel eingebracht, aber es war unter dem Strich sehr verletzend, belastend, ein riesen Energieverschleiß. Aber er hat mich gefragt, Reini, darf dieser Reini, der sensible Reini jetzt am Kreuz sterben? Damit gebe ich aber auch alles auf, worauf ich lange so stolz war. Es ist jetzt etwa 3 Wochen her, wo ich euch erzählen kann von diesem Todesfall Reini Kirner, der Sensible. Ich habe alles losgelassen, ich bin gestorben am Kreuz und ich wusste nicht, was heißt das jetzt? Wie kann ich jetzt weiterleben? Wenn ich allen vergebe, wenn ich all das breche und wenn ich all meine Schuld eingestehe und all das stirbt am Kreuz, welchen Segen ich mir da selber erzwungen habe, gibt es mich dann überhaupt noch? Und ihr seht, es gibt mich. Und es geht mir viel besser als vorher. Und es fiel mir, öffne die Augen, haben wir gesungen. Es wurden mir so die Augen geöffnet, was da wirklich immer abliegt. Und wo ich jetzt frei werden konnte, wenn wir zum Kreuz kommen mit diesen Themen, aber nicht einfach aus unserer menschlichen Sicht, sondern aus der Sicht, die Gott uns schenkt, wenn wir ihn fragen, kann unsere Schuld vergeben werden. Dann können wir aber auch wir anderen vergeben, wie auch Josef den Brüdern vergeben hat. Weil wir sehen, wow, Gott hat etwas ganz Großes, Wunderbares geschaffen. Und alles, was mir zum Fluch geworden ist, von mir selber und aus früheren Generationen, daraus wird jetzt Segen. Weißt du, es fließt einfach Segen. Aus dieser Geschichte fließt Segen. Weil Gott etwas Wunderbares schafft, wenn wir damit zum Kreuz kommen. Erfahre am Kreuz Gottes Gnade. Außerhalb vom Kreuz ist es nur eine fromme Fassade, eine schöne Wahrheit, die du aber nicht erlebst. Es gilt für alles, was hier aufgeschrieben ist. Erfahre seine Liebe, erfahre seine Heilung, seine Erneuerung, seinen Frieden, der allen Verstand übersteigt. Erfahre Gottes Veränderung. Glauben im Tal der Tränen. Ich weiß den Namen nicht mehr, was die Frau von mir gesagt hat. Vertrauen. Da wächst Vertrauen. Echtes Gottvertrauen. Da werden die Lügen Satans entlarvt. dass es Gott nicht gibt und dass er nicht da ist und dass er nicht hilft und mich vergessen hat. Da werden sie entlarvt und am Kreuz unschädig gemacht. Da wächst Vertrauen. Glauben im Tal der Tränen können wir nicht über biblisches Wissen, über unseren Verstand erreichen. Nie. Glauben wächst dort, wo wir Dinge aus Gottes, aus dem Hören auf Gott ans Kreuz bringen. Da wächst Glaube. Durch dieses Gebet vor 3 Wochen ist bei mir ein neues Gottvertrauen gewachsen, eine neue Sicht von ihm und mir, die ich vorher nicht kannte, eine neue Dimension. Und das ist jetzt nicht das absolute, mega, gigantische Durchbrucherlebnis. Ich hatte schon etliche dieser Gebete, ziemlich viele sogar. Und es gibt noch weitere Baustellen in meinem Leben. Aber ich will sie aus dem Hören auf Gott verstehen lernen und aufhören, selber zu wissen. Kommt ein Ehepaar ins Coaching und die Frau beginnt, dass ihr Mann ihnen einfach keine emotionale Nähe gibt. Und dann kommt immer wieder dieser Satz: Ja, ich weiß schon, warum das so ist. Dann kommt sie wegen seiner Mutter und seiner Familie und sie hat alles für sich schon fertig analysiert. Er müsse das jetzt nur noch checken. Und ich frage diese Frau: Woher weißt du das so genau? Es könnte auch ganz anders sein, was hier zwischen euch abläuft. Wollen wir mal Gott fragen? Und dann kam dann auch dieser Punkt: Wo hast du selbst mitgeholfen, dass dein Mann flüchtet vor dir? Aber was ist vorher schon in deiner Familienkultur über Generationen passiert, dass dein Mann gar keine Chance hat, dir nahe zu kommen? Weißt du, diese Flüche, wenn Satan Anrecht hat, passieren Dinge in unserem Leben, die können wir im Verstand eben nicht wissen. Und umgekehrt gibt es genauso für den Mann, oder? Das ist logisch. Also die Männer kommen dann auch und meinen alles schon zu wissen. Und halten ihren Frauen Vorträge. Jetzt begreif doch endlich. Ich habe es dir jetzt schon 100 Mal gesagt. Warum machst du das jetzt immer noch so? Und die Männer können es dann einfach nicht verstehen, dass die Frau ihnen nicht vertraut, sie nicht ernst nimmt in ihren Predigten und Vorträgen. Da könnt ihr euch meine Frau auch ein Liedchen singen von Vorträgen, die ich hier gehalten habe. Wirkung 0. Respektive negativ. Ihr Verhalten negatives, aus meiner Sicht negatives Verhalten wurde noch verstärkt durch meine Predigten, mit der ich sie überzeugen wollte. Wisst ihr was? Ich will das nicht mehr. Da hatten wir letztens auch meine Frau und ich, eine, nachher höre ich dann auf, eine Einladung, zwar in unserem Dorf, hat ein Christ eine Vision für die Christen in unserem Dorf, hat ein Grillieren zum Grillfest eingeladen, Nachmittag am Waldrand, dass die Christen vernetzt sind und sich kennen und wir sind neu in diesem Dorf. So. Und haben wir hin und her und wir wussten lange nicht, haben wir Zeit für den Fall. Wir haben uns durchgerungen, da hinzugehen. Und dann hatten wir solche Spannungen den ganzen Morgen. Eingekehrt. Hin und her, Und ich fühlte mich von ihr nicht verstanden, sie von mir nicht. Und dann kommen die alten Reflexe aus dem Verstand, verstehst du dann nicht, wenn ich halt stopp. Komm, wir hören auf Gott, was läuft hier ab. Weißt du, was Gott gezeigt hat? Meine Frau hat einen Bibelvers bekommen. Wenn jemand die Bibel nicht kennt, nicht weiß, wo was steht, ist es meine Frau. Das ist eine positive Aussage, weil dann ist es umso glaubwürdiger, wenn Gott ihr Bibelstellen gibt im hörenden Gebet. In dieser Bibelstelle, ich weiß nicht mehr, wo es stand, steht, dass die Ehe, unsere Ehe, ein Bild ist für das Verhältnis der Gemeinde, der Braut Christi zum Bräutigam. Das war der Volltreff. Das heißt, Gott wollte uns zeigen, im Blick auf dieses Vernetzungstreffen, was ihr zwei jetzt gerade erlebt und euch gegenseitig nicht verstanden fühlt, ist genau das, was zwischen dem Leib Christi und Gott abläuft. Das ist der Zustand unserer Kirche. Und ich wurde so tief bewegt. Und dieses Gebet hat uns als Ehepaar auch wieder vereint. Und ich hatte so eine Sicht und eine, einfach, wir konnten auch bei Gott stellvertretend Buße, also selber mal Buße tun für unser Geplärre, aber stellvertretend Buße für den Leib Christi, der eigentlich Gott nicht versteht, der aus eigener Kraft lebt, aus beschränktem menschlichem Verstand. Ist da noch einer, haben wir gelesen im Psalm 14, der auf Gott hört? Gibt es noch einen? Gibt es noch eine Kirche, die miteinander auf Gott hören und nicht alles aus dem Verstand und aus eigener Kraft machen wollen? Gibt es die? Und das wurde dann ein sehr spannendes Meeting, dieser Nachmittag. Ich könnte euch noch vieles erzählen, was wir erleben, wenn wir uns ausstrecken und eine Sicht bekommen wollen, auch im Tal der Tränen, eine göttliche Sicht. Jawohl, es gibt Menschen, die haben schlechte Absichten mit dir, hatten oder haben oder werden haben. Aber ich sage dir, Gott hat gute Absichten mit dir. Er ist daran, etwas Wunderbares zu kreieren. Du darfst in deiner Laune, in deinen Emotionen eine neue göttliche Sicht bekommen für dich, für Situationen, für Menschen, für die Viva-Kirche Limmatal. Ich bete für deine Gnade, dass du nicht aufhörst, Gutes zu tun, uns Gutes zu tun, Gutes zu kreieren. Dass du gnädig bist, dass du barmherzig bist mit jedem von uns, dass du auch uns heilen willst, uns vergeben willst, dass auch wir vergeben können, uns entschuldigen. Dass dein Wille geschehen kann, dass dein Reich kommen kann. In unserem Leben, in unserer Kirche, in unserem Land, auf dieser Welt. Amen.